stell dir mal ein massives Gebäude vor. Ein Gebäude, das sein Leben als, naja, als laute, extrem staubige Lebensmittelfabrik beginnt.
Mhm, ein ziemlich rauer Ort damals, ja?
Genau. Und Jahrzehnte später presst genau dieses Gebäude dann plötzlich den Treibstoff für Lampen aus Millionen von winzigen Nüssen, die die Leute mühsam im Wald gesammelt haben.
Und es malt harte Steine zu Dünger? Oder es zerreißt ganze Baumstämme in einem unglaublichen Lärm?
Ja, absolut. Aber das Verrückteste ist eigentlich das Ende. Also nachdem diese ganzen brüllenden Maschinen endgültig verstummt sind, da verwandelt es sich einfach in das Hauptquartier einer internationalen Hilfsorganisation.
Was ja schon ein unglaublicher Kontrast ist zu dem Staub und dem Lärm vorher. Also eine komplette Transformation.
Total. Und das Ganze wird dann auch noch geleitet von exakt dem Mann, der dort früher unten im Staub das Hals gesägt hat. Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Quellenanalyse.
Hallo zusammen. Ja, es ist wirklich die Anatomie eines perfekten Überlebenskünstlers. Ein Ort, der sich über Jahrhunderte immer wieder neu erfindet.
Richtig, weil Stillstand hätte hier einfach den sicheren Tod bedeutet. Also, ich habe mich in den letzten Tagen durch die historischen Aufzeichnungen der Gemeinde Plüderhausen gegraben.
Oh ja, da gibt es einige spannende Dokumente.
Genauer gesagt durch das sogenannte Geschichtsblatt Nummer 31. Und wir klammern heute absichtlich alles andere aus diesen Blättern aus. Wir fokussieren uns einzig und allein auf dieses eine Bauwerk, die Zinsermühle.
Was eine sehr gute Entscheidung ist, weil diese Mühle allein schon so viel Stoff bietet.
Absolut. Für dich als Hörer klingt das vielleicht erstmal nach einer sehr lokalen Nische. So nach dem Motto, warum sollte mich eine alte Mühle im Remstal interessieren?
Ja, das denkt man oft bei so lokalen Dokumenten.
Aber die Geschichte dieser einen Mühle ist im Grunde ein hochverdichteter Mikrokosmos für 250 Jahre technologische, wirtschaftliche und soziale Revolution.
Mhm, ganz genau.
Wir können quasi an diesen Mauern ablesen, wie sich unsere gesamte Arbeitswelt vom vorindustriellen Zeitalter bis rein in die globalisierte Gegenwart gewandelt hat. Also lass uns das mal aufdröseln.
Gerne. Was diese Aufzeichnungen nämlich so wertvoll macht, ist diese extrem detaillierte Dokumentation des Alltags.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist nicht nur trockene Theorie.
Richtig. Wir neigen ja heute oft dazu, die vorindustrielle Zeit so ein bisschen zu romantisieren. Du weißt schon, das idyllische Wasserrad am klappernden Bach und so.
Oh ja, Romantik pur. Die Realität sah aber völlig anders aus, oder?
Absolut. Die Realität war ein permanenter, brutaler Kampf gegen die Natur. Die Mühle stand am südostwärtigen Ortsausgang von Plüderhausen.
Okay.
Und der absolute Lebensnerv dieses gesamten Komplexes, das war ein rund einen Kilometer langer Mühlkanal. Und der wurde um 1750 komplett von Hand gegraben.
Wahnsinn. Ein ganzer Kilometer. Einfach durchs Erdreich.
Ja, nur um das Wasser der Rems im perfekten Winkel an das Rad zu leiten. Ohne diesen Kanal ging gar nichts.
Und der Name Zinser, der kam zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht vor, richtig?
Genau, das passierte erst ein gutes Stück später, nämlich 1819.
Ah, okay. Da übernahm dann ein gewisser Johann Michael Zinser aus Faundau die Anlage. Und zwar durch eine Heirat.
Ja, durch die Heirat mit Anna Maria Herzer. Eine sehr kluge Verbindung.
Was mich dabei völlig fasziniert hat, als ich das gelesen habe: Dieser Mann brachte das Wissen von 350 Jahren Müllereigeschichte seiner eigenen Familie aus dem Vilstal mit.
Das darf man echt nicht unterschätzen. Das war quasi ein Technologietransfer auf allerhöchstem damaligen Niveau.
Ja, wie so ein Firmenmerger heute. Aber all dieses jahrhundertealte Know-how bringt dir halt absolut gar nichts, wenn dein System von einem einzigen, extrem fehleranfälligen Parameter abhängt.
Dem Wasser.
Genau. Das Wasser war Segen und Flucht zugleich, oder?
Absolut. Der ein Kilometer lange Kanal transportierte ja nicht nur die kinetische Energie für die Räder,
sondern auch den ganzen Dreck.
Richtig. Schlamm, Geröll, Äste, alles sammelte sich da an. Die Aufzeichnungen beschreiben das sehr nüchtern. Ein Vorgang, der für die Arbeiter eine absolute Tortur gewesen sein muss.
Die jährliche Reinigung, meinst du?
Ja, genau. Einmal im Jahr, und zwar mitten im Hochsommer, musste dieser gesamte Kanal gereinigt werden.
Das hieß dann erstmal Wasser komplett abstellen, oder?
Ganz genau. Und dann mussten die Knechte und Helfer 7 Tage lang in diesen Kanal steigen, knietief in den eiskalten Schlamm.
Krass.
Und dann wurde mit Schaufeln und Eimern der Dreck eines ganzen Jahres per Hand aus diesem Graben gewuchtet.
Ich versuche das mal in unsere heutige Arbeitswelt zu übersetzen. Das ist im Grunde wie so eine geplante Server-Downtime in der IT.
Mhm. Guter Vergleich.
Nur halt von existenziellem Ausmaß. 7 Tage lang steht das komplette System still. Also kein Mahlen, kein Segen, null Einkommen für die Familie in dieser Zeit.
Ja, und das Risiko war enorm.
Und statt dass du gemütlich auf einen Ladebalken am Bildschirm starrst, ruinierst du dir physisch den Rücken im Schlamm.
Und selbst wenn der Kanal dann sauber war, war man ja immer noch der Witterung völlig ausgeliefert. Man blieb Sklave der Natur.
Weil der Wasserstand ja schwankt.
Richtig. Bei Niedrigwasser im Hochsommer drehte sich einfach gar nichts. Da stand alles still.
Und bei Hochwasser? Das war wahrscheinlich noch gefährlicher.
Oh ja. Bei Hochwasser im Frühjahr drohten die Fluten, das hölzerne Rad und teilweise sogar die Uferböschungen einfach wegzureißen.
Das heißt, die Müller mussten permanent aufpassen.
Tag und Nacht. Sie mussten den Wasserstand beobachten und manuell Schütze, also das sind so hölzerne Barrieren, ziehen oder senken.
Das stelle ich mir unglaublich stressig vor. Du bist nie wirklich fertig mit der Arbeit.
Ja, du hast keine ruhige Minute. Das änderte sich dann aber drastisch in den Jahren 1938 und 1939.
Ah, genau. Da wurde ein sogenanntes Dachwehr installiert. Das fand ich extrem spannend im Geschichtsblatt. Wie muss man sich das mechanisch vorstellen?
Also.
Weil wir reden hier ja von einer Zeit komplett ohne Sensoren oder Computersteuerung. Wie kann sich so ein Wehr überhaupt selbst regulieren?
Das ist wirklich ein brillantes Stück angewandter Physik. Stell dir einfach 2 große, flache Barrieren vor, die wie ein Hausdach im Wasser stehen.
Ah, okay. Daher auch der Name Dachwehr.
Genau. Und diese Barrieren sind über ein System von Scharnieren und Gegengewichten miteinander verbunden. Das ganze System ist exakt auf den normalen Wasserdruck kalibriert.
Und wenn dann das Hochwasser kommt?
Dann erhöht sich natürlich der Druck der Wassermassen auf diese Flächen extrem. Und dieser physische Druck überwindet dann ab einem bestimmten Punkt einfach die Gegengewichte.
Okay, und was passiert dann mit dem Dach?
Das klappt völlig automatisch flach auf den Grund des Flusses.
Wahnsinn. Das faltet sich quasi zusammen.
Richtig. Es legt sich flach hin. Und die zerstörerischen Wassermassen schießen dann einfach drüber hinweg, ohne die eigentliche Anlage zu zertrümmern.
Und wenn das Wasser wieder zurückgeht? Das muss doch jemand wieder aufstellen.
Nein, eben nicht. Sobald der Pegel und damit der Druck wieder sinkt, ziehen diese schweren Gegengewichte das Wehr ganz von alleine wieder in seine aufrechte Position.
Ach krass.
Ja, reine Mechanik, aber absolut zuversichtlich.
Das ist wirklich Ingenieurskunst in Reinform. Und diese Lösung leitet ja eigentlich perfekt die nächste Phase ein, diese radikale Transformation der Zinsermühle.
Mhm. Weil wer Jahrhunderte überleben will, der muss sich permanent anpassen.
Genau. Die industrielle Revolution hat diesen Ort in einem unfassbaren Tempo hochgerüstet. Der erste große Sprung, der passierte laut der Quelle um 1880, oder?
Ja, genau. Da gab es einen gewaltigen Effizienzsprung. Die alten, hölzernen, sogenannten unterschlächtigen Wasserräder flogen raus.
Unterschlächtig, das heißt, das Wasser fließt einfach unten durch.
Genau, das Rad hängt einfach unten im fließenden Wasser und wird quasi nur durch die Strömung mitgenommen. Der Wirkungsgrad von sowas ist absolut miserabel.
Okay, das heißt viel Wasser, wenig Leistung.
Richtig. Die Zinshas installierten stattdessen 5 eiserne, oberschlächtige Räder.
Da kommt das Wasser dann von oben, nehme ich an.
Genau, das Wasser wird künstlich über das Rad geleitet und fällt dann von oben in kleine eiserne Kammern, die man Zellen nennt.
Ah, verstehe.
Das Rad wird hier also nicht nur vom fließenden Wasser geschoben, sondern durch das schiere Gewicht dieses herabfallenden Wassers massiv nach unten gedrückt.
Das ist natürlich ein ganz anderer Hebel.
Absolut. Die Leistung explodiert da förmlich im Vergleich zu vorher.
Aber das ist ja eigentlich nur das Vorspiel, wenn man sich die Geschichte weiter anschaut. Wenn wir uns die 1930er Jahre in dieser Quelle ansehen, da bleibt ja buchstäblich kein Stein auf dem anderen.
Nein, da ändert sich alles. 1935 ersetzen sie diese großen eisernen Räder durch 2 extrem kompakte, hochdrehende Turbinen. Und das Wichtigste, sie koppeln einen Generator an. Ein gewaltiger Schritt.
Von einem Tag auf den anderen produziert diese Mühle in einem kleinen schwäbischen Dorf ihren komplett eigenen elektrischen Strom. Da gibt es auf einmal Licht in diesen dunklen, staubigen Hallen.
Und diese elektrische Energie, die war auch der Schlüssel für das, was dann kam. Das ermöglichte nämlich den kompletten Umbau in den Jahren 1937 und 1938.
Der Bau des 5-stöckigen Gebäudes.
Ganz genau. Die Zinsers bauten massiv in die Höhe. Und diese Höhe war zwingend notwendig, weil man ab jetzt die Schwerkraft für den gesamten Produktionsprozess nutzte.
Wie meinst du das genau? Vorher mussten die das ja alles schleppen.
Eben. Früher schleppten die Müller 100 Kilo Säcke auf den Schultern zu den Mahlsteinen. Das war absolute Knochenarbeit.
Mhm.
Jetzt mit dem Strom transportierten elektrische Elevatoren das Getreide ganz nach oben, direkt unter das Dach.
Und dann fiel es einfach runter.
Sozusagen. Von dort durchlief es halbautomatisch, Stockwerk für Stockwerk, die ganzen verschiedenen Reinigungs- und Mahlprozesse, einfach angetrieben durch die Schwerkraft.
Wahnsinn. Die Quelle erwähnte in dem Zusammenhang zwei Maschinen, deren Funktionen wir unbedingt kurz aufdröseln müssen, weil die zeigen, wie extrem präzise diese Technologie damals schon war.
Du meinst den Trieur und den Plansichter?
Exakt. Lass uns mal mit dem Trieur anfangen. Was genau macht der?
Der Trieur löste ein gewaltiges Problem, das Müller damals hatten. Unkraut und Steinchen im Getreide.
Ja, das will keiner im Brot haben.
Niemand. Und der Trieur ist im Grunde ein langer, leicht geneigter, rotierender Metallzylinder.
Ein Zylinder, okay.
Und die Innenwand dieses Zylinders ist übersät mit abertausenden, winzigen, halbkugelförmigen Vertiefungen.
Also wie so kleine Dellen im Metall.
Genau. Wenn das Getreide nun durch diesen Zylinder rieselt, fallen kleine, runde Unkrautsamen oder so winzige Steinchen exakt in diese Vertiefungen.
Okay, und das eigentliche Getreide?
Das längliche, größere Weizenkorn passt eben nicht in diese Dellen. Das rutscht einfach weiter.
Ah.
Und durch die Rotation des Zylinders werden die Unkrautsamen nach oben getragen und fallen dann, wenn sie oben ankommen, in eine separate Auffangrinne in der Mitte.
Das ist ja genial. Ein rein mechanischer Filter auf Millimeterniveau.
Absolut. Das Weizenkorn rutscht einfach durch und verlässt die Maschine am Ende völlig rein.
Wahnsinn. Und nach dem Mahlen, da kam dann dieser Plansichter zum Einsatz, um das Mehl zu sortieren, richtig?
Richtig. Das gemahlene Gut besteht ja nicht nur aus Mehl. Das ist eine Mischung aus feinstem Mehl, etwas gröberem Grieß und den Schalen, also der Kleie.
Und wie trennt man das? Das stelle ich mir super schwierig vor.
Der Plansichter macht das. Das ist ein massiver, frei an Stäben schwingender Schrank, in dem Dutzende Siebe übereinander gestapelt sind.
Ein schwingender Schrank?
Ja. Oben sind die ganz groben Siebe, unten die extrem feinen. Ein riesiger Elektromotor versetzt diesen tonnenschweren Kasten in eine ständige, kreisende Rüttelbewegung.
Oh wow. Das muss vibrieren ohne Ende.
Das tut es. Das Mahlgut wandert durch diese vibrierenden Siebe und wird so vollautomatisch in die verschiedenen Qualitätsstufen getrennt.
Und das alles passierte ja nicht nur beim Getreide. Nebenan, im familieneigenen Sägewerk, passierte laut Geschichtsblatt exakt dasselbe Technologie-Upgrade.
Ja, das Vollgatter.
1924 wurde das installiert. Ich habe mir das durchgelesen und echt versucht, mir diesen Lärm vorzustellen. Das ist ein gigantischer Stahlrahmen, in denen bis zu 35 senkrechte Sägeblätter nebeneinander eingespannt sind.
35 Sägeblätter gleichzeitig? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Eine Maschine zieht einen kompletten Baumstamm in diesen Rahmen. Und der schlägt mit ohrenbetäubendem Lärm maschinell auf und ab.
Genau. Vorne geht der rohe Stamm rein und hinten kommen in einem einzigen Durchgang 36 perfekt gesägte Bretter raus.
Keine einzelne Kreissäge mehr, wo man Brett für Brett absägt. Das war industrielle Massenproduktion auf dem Dorf.
Man kann hier wirklich sagen, die Familie Zinzer hat in Sachen Automatisierung, Elektrifizierung und Maschineneinsatz alles, aber auch wirklich alles richtig gemacht.
Ja.
Sie besaßen die beste Technologie, die zu dieser Zeit überhaupt verfügbar war.
Automatisiertes fünfstöckiges Gebäude. Ein 35-Blatt-Sägegatter. Sie spielten in der absoluten Champions League der lokalen Wirtschaft.
Das taten sie, ja.
Wie um alles in der Welt kann es dann sein, dass der Mahlbetrieb 1975 und das Sägewerk dann später im Jahr 2000 endgültig bankrott gingen und schließen mussten? Haben die sich da irgendwie völlig verkalkuliert?
Nein, gar nicht. Sie haben den Betrieb überhaupt nicht an die Wand gefahren.
Aber warum mussten sie dann schließen?
Was wir hier sehen, ist die brutale Realität makroökonomischer Verschiebungen. Die Spielregeln der gesamten Wirtschaft haben sich in der Nachkriegszeit einfach fundamental geändert.
Also das Umfeld hat sich gewandelt, nicht die Firma selbst?
Genau. Es kam zum sogenannten Mühlensterben in Deutschland. Die Familie Zinser hatte zwar die effizienteste lokale Mühle weit und breit, aber sie konkurrierte plötzlich nicht mehr mit der Mühle im Nachbardorf.
Sondern?
sondern mit gigantischen, zentralisierten Industriemühlen, die an großen Seehäfen oder wichtigen Verkehrsknotenpunkten gebaut wurden.
Ah, das heißt, die Logistik hat letztendlich die Produktion geschlagen.
Ganz genau. Diese Hafenmühlen bekamen das Getreide tonnenweise direkt aus dem Ausland von riesigen Frachtschiffen geliefert.
Und da kann eine Mühle im Remstal natürlich nicht mithalten?
Null. Die verarbeiteten Mengen in den Häfen, dagegen wirkte die Zinsermühle wie ein kleines Spielzeug. Diese Skaleneffekte drückten den Mehlpreis einfach extrem nach unten.
Und wahrscheinlich brachen auch die Kunden weg, oder?
Exakt. Gleichzeitig starben die kleinen, unabhängigen Bäcker in den Dörfern aus. Und das waren ja die Hauptkunden der Zinsermühle.
Ja klar, die Leute gingen dann in den Supermarkt.
Richtig. Sie kauften ihr Brot in den aufkommenden Supermärkten. Und die wiederum wurden von industriellen Großbäckereien beliefert. Der gesamte regionale Wirtschaftskreislauf löste sich einfach auf.
Egal wie gut dein fünfstöckiges Gebäude ist gegen diese globalen Lieferketten und diese neuen Supermarktstrukturen, kommst du als Dorfbetrieb einfach nicht an.
Da hast du keine Chance.
Du hast die beste Maschine, aber dein Markt verschwindet einfach. Das ist echt ein hartes Fazit.
Ja, das ist tragisch.
Aber, und das macht diese Quelle so einzigartig, die Zinsermühle war ja eben nie nur eine Mehl- und Holzfabrik. Die Müller wussten anscheinend schon sehr früh sehr gut, dass man sich niemals nur auf ein einziges Produkt verlassen darf.
Oh ja, die Diversifikation.
Genau, wir müssen unbedingt noch über die Nebentätigkeiten dieses Ortes sprechen. Wenn man sich das in den Aufzeichnungen ansieht, war das ja eine Art geschlossenes, regionales Ökosystem. Quasi jedes Problem der Bauern konnte dort gelöst werden.
Diese Diversifikation war absolut überlebenswichtig. Nehmen wir mal die Gipsmühle, die dort ebenfalls integriert war.
Gipsmühle. Wozu braucht man gemahlenen Gips?
Im 19. Jahrhundert war Gips ein extrem begehrter landwirtschaftlicher Rohstoff.
Wirklich für die Felder?
Ja. Die Bauern brachten grobe Gesteinsbrocken zur Mühle. Dort wurden sie von schweren Steinen zu feinem Pulver zerrieben. Und das Resultat war ein hervorragender Dünger.
Ach, krass.
Ja, der ließ vor allem den Klee aus den Feldern extrem gut wachsen.
Okay, und warum machen die das heute nicht mehr?
Dieses Geschäftsmodell funktionierte extrem gut, aber eben nur so lange, bis die chemische Industrie nach dem Zweiten Weltkrieg anfing, massenhaft billigen Kunstdünger auf den Markt zu werfen.
Ah, okay. Schon wieder von der Industrie verdrängt.
Genau. Auch hier wurde die Mühle von der großen Industrie einfach überrollt.
Und dann gab es da noch etwas, das im Geschichtsblatt als Werkreibe bezeichnet wird. Das war für mich völlig neu.
Die Werkreibe. Ja, das war essentiell für die Textilherstellung damals.
Wie funktionierte das?
Wenn die Bauern Flachs oder Hanf anbauten, mussten sie irgendwie an diese weichen Fasern im Inneren der Pflanze kommen. Daraus wurde dann später Garn, Leinenhemden oder eben Seile gesponnen.
Mhm.
Das große Problem war, diese wertvollen Fasern sind extrem fest mit den harten, holzigen Stängeln der Pflanze verwachsen.
Und da kommt die Reibe ins Spiel.
Genau. In dieser Werkreibe wurden die Pflanzenstängel mechanisch massiv gerieben und gequetscht. Die spröden, holzigen Teile zerbrachen dann und fielen einfach als Staub und Splitter ab.
Und die Fasern bleiben ganz.
Richtig. Die flexiblen, zähen Fasern blieben intakt. Aber das war eine extrem staubige, unglaublich laute und stickige Angelegenheit in der Mühle.
Und ich nehme mal an, auch dieser Zweig ist irgendwann verschwunden.
Komplett. Als dann Baumwolle und später Jute massenhaft billig aus Übersee importiert wurden, war das Geschäftsmodell tot.
Irgendwie ein ständiger Kampf gegen den Fortschritt. Aber das absolute Highlight in den Aufzeichnungen ist für mich das, was in der Ölmühle passierte.
Oh ja, die Bucheckern.
Genau. Normalerweise presste man dort ja Leinöl, das die Maler für ihre Farben brauchten. Oder Hanföl, das abends in den Stuben als Brennstoff für die Lampen brannte.
Mhm.
Speiseöl für die Bevölkerung.
Das war eine extreme Krisenzeit.
Und hier zeigt sich eine schier unglaubliche Verzweiflung, aber eben auch enorme Kreativität. Die Menschen zogen massenhaft in die Buchenwälder der Ostalb.
Es ist wirklich ein Zeugnis der absoluten Not damals.
Die Menschen sammelten Buchecken.
Wer schon mal im Herbst im Wald spazieren war, der weiß ja, wie unfassbar klein und leicht so eine einzelne Buchecke ist.
Ja, das ist fast nix. Und die Quelle dokumentiert, dass wirklich ganze Familien ausjagten und diese Nüsse zentnerweise sammelten.
Ein Zentner, das sind 50 Kilogramm. Wir reden hier von Millionen von winzigen Nüssen, die einzeln per Hand vom Waldboden aufgelesen wurden. Überleg dir das mal.
Eine unvorstellbare Arbeit. Und die Leute brachten diese Säcke dann alle in die Zinsermühle. Die Aufzeichnungen besagen, dass die Mühle damals Tag und Nacht lief.
Ohne Pause?
Die Walzen drehten sich ununterbrochen, nur um aus diesen winzigen, harten Schalen am Ende ein paar Liter wertvolles Speiseöl zu quetschen.
Da ging es nicht mehr um Profit.
Nein, überhaupt nicht. Das war kein wirtschaftlicher Profitgedanke mehr. Das war die pure Existenzsicherung einer ganzen Region. Die Mühle als Überlebensmaschine.
Absolut. Die Mühle war in dieser Zeit der zentrale Knotenpunkt der Gemeinschaft. Sie verarbeitete die Rohstoffe der Natur direkt zu dem, was die Menschen am dringendsten zum Überleben brauchten.
Brot, Holz, Dünger, Kleidung, Licht und eben Fett.
Ein komplettes, autarkes, regionales Ökosystem.
Aber, wie wir vorhin ja leider schon festgestellt haben, selbst das beste Ökosystem bricht irgendwann zusammen, wenn sich die Welt außen herum zu schnell dreht.
Das ist der Lauf der Dinge.
Die Turbinen standen irgendwann still, das 35-Blatt-Sägegatter wurde abgeschaltet. Und das führt uns zur finalen und meiner Meinung nach auch spektakulärsten Phase dieses Geschichtsblatts.
Die Umnutzung.
Genau. Was passiert mit so einem gewaltigen Industriekomplex, wenn er seinen eigentlichen Zweck verliert? Oft drücken ja einfach die Bagger an, alles wird platt gemacht und zack, ein neuer Supermarktparkplatz entsteht.
Ja, das ist das typische Schicksal solcher Anlagen heute.
Aber die Zinsermühle, die durfte sich ein letztes Mal komplett transformieren.
Und diese Transformation ist extrem ungewöhnlich, eben weil sie so unglaublich umfassend ist.
Lass uns das mal durchgehen.
Fangen wir bei der Landschaft um die Mühle herum an. Durch den massiven Kiesabbau auf den Ländereien der Mühle waren über die Jahre große Gruben entstanden.
Okay, und die hat man dann zugeschüttet?
Nein, eben nicht. Diese Gruben füllten sich mit Grundwasser. Anstatt sie zuzuschütten, wurden daraus große Seen für die Fischzucht gemacht.
Ah.
Und die ehemaligen Büros der Mühle dienen heute als Angelmarkt, wo ganz normal Tageskarten verkauft werden.
Das ist schon mal cool. Aber es geht ja noch viel verrückter weiter in den Quellen. Da stand doch so ein kleines altes Fachwerkhaus auf dem Gelände.
Genau, das war früher die Getreidetrocknung.
Richtig. Die Müller mussten das Korn dort permanent umschaufeln, damit es in der Feuchtigkeit am Fluss nicht anfing zu schimmeln. Und rate mal, was das heute ist.
Eine Kirche.
Es wurde einfach zu einer Kirche für Gottesdienste umfunktioniert.
Unglaublich, oder?
Und es geht weiter. Der gewaltige Gewölbekeller der Mühle, in dem früher tausende Liter Apfelmost lagerten, um die ganzen hart arbeitenden Knechte und Säger bei Laune zu halten.
Was aus dem geworden ist, ist auch faszinierend.
Der ist heute ein christliches Jugendzentrum für die Pfadfinderschaft der Royal Rangers.
Was hier passiert ist, ist im Grunde der Austausch der Software des Ortes.
Schönes Bild.
Ja, während die physische Struktur, also die Hardware, weitgehend unangetastet blieb. Die alte Architektur war einfach flexibel genug, um statt Getreidesäcken plötzlich Menschen aufzunehmen.
Das absolute Meisterstück dieser Umnutzung betrifft aber die alten Wirtschaftsgebäude. Die wurden 1858 gebaut, wo wirklich 100 Jahre lang Kühe standen, wo schweres landwirtschaftliches Gerät lagerte und es extrem nach Stroh und Öl roch. Da befindet sich heute das Hilfswerk Samariterdienst.
Ein gewaltiges Projekt.
Die Aufzeichnungen zeigen da unglaubliche Dimensionen. Die sammeln dort Kleidung und pressen sie mit speziellen Maschinen in exakte Würfel von 60 mal 60 mal 60 Zentimetern.
Warum genau 60 Zentimeter?
Das ist extrem clevere Logistik, weil diese Würfel genau so gebaut sind, dass sie ohne jeden Platzverlust millimetergenau auf LKWs gestapelt werden können. Und diese LKWs fahren dann in Richtung Osteuropa.
Ah, verstehe. Sehr effizient.
Laut den Unterlagen versorgen sie von dieser alten schwäbischen Mühle aus 1000 Waisenkinder und sie garantieren 700 Straßenkindern in der Ukraine täglich eine warme Mahlzeit.
Und hier schließt sich der historische Kreis dann auf eine Art und Weise, die sich echt kein Drehbuchautor besser hätte ausdenken können.
Wem sagst du das?
Wer orchestriert diese riesige humanitäre Logistik? Wer ist der Projektleiter dieses Samariterdienstes in diesen Gebäuden?
Es ist Adolf Zinser.
Genau.
Der Mann, der früher als Müller in genau diesem Gebäude stand. Der Mann, der den ohrenbetäubenden Lärm des Sägegatters bedient hat. Er ist dort geblieben und leitet jetzt die Hilfstransporte.
Es ist ein nahtloser Übergang von der physischen Ernährung der Region durch Mehl und Öl hin zur humanitären Fürsorge auf internationaler Ebene.
Es zeigt uns vor allem eins: Der Geist eines Gebäudes besteht eben niemals nur aus Steinen, Eisenrädern oder Turbinen.
Nein,
Er besteht aus der Anpassungsfähigkeit der Menschen, die diesen Raum nutzen. Die Zinsermühle hat sich einfach strikt geweigert, eine Industrieruine zu werden.
Und genau das bringt mich zu einem provokanten Gedanken, den ich dir, lieber Hörer, am Ende dieser Quellenanalyse noch mit auf den Weg geben möchte.
Da bin ich gespannt.
Wir leben heute architektonisch in einer absoluten Wegwerfgesellschaft. Wir bauen riesige, fensterlose Logistikhallen aus Wellblech an die Autobahn. Wir ziehen gigantische, lautsurrende Serverfarmen hoch.
Überall.
Und sobald diese Gebäude nach 20 oder vielleicht 30 Jahren ihren ursprünglichen, hochspezifischen Zweck nicht mehr erfüllen, sobald sie nicht mehr maximal profitabel sind, schicken wir sofort die Abrissbagger.
Das ist leider die Norm heute.
Die Zinsermühle im Remstal hat nur überlebt, weil sie sich radikal wandeln durfte, weil die Menschen dort kreativ genug waren, in einem staubigen Getreidetrockner eine Kirche und in einem zugigen Kuhstall ein internationales Waisenhilfswerk zu sehen.
Mhm, absolut.
Oder wenn du das nächste Mal an einem dieser massiven, grauen Amazon-Verteilzentren oder diesen riesigen Betonkomplexen am Stadtrand vorbeifährst, stell dir einfach mal die Frage: Werden wir als Gesellschaft in 150 Jahren kreativ genug sein, um diese völlig abweisenden Orte für etwas Neues, vielleicht sogar für etwas zutiefst Menschliches und Wärmendes zu nutzen?
Ein sehr guter Punkt.
Oder ist diese Anpassungsfähigkeit, die die Familie Zinser über Jahrhunderte bewiesen hat, mittlerweile eine verlorene Kunst geworden?
Das ist eine Frage, über die man echt mal länger nachdenken sollte.
Finde ich auch. Eine Frage, über die es sich absolut lohnt, nachzudenken. Schön, dass du dich heute mit uns auf diese faszinierende historische Zeitreise begeben hast. Bleib neugierig, hinterfrage das Offensichtliche und bis zum nächsten Mal.